Um 22:15 Uhr abends erreicht Hjalmar die Landstraße nach Vittangi. Er wandert darauf weiter, und nach einer guten Stunde nimmt ihn ein Lastwagen mit. Es ist der Wagen seines Vaters, aber der sitzt nicht hinter dem Steuer, sondern Johannes Svadavare. Ein anderer Mann aus dem Ort, Hugo Forsch, sitzt neben ihm. Sie lachen, als sie ihm in den Wagen helfen. Er darf zwischen ihnen sitzen. Sie sagen, Herrgott, Junge, deine Eltern haben sich ja solche Sorgen gemacht. Sie erzählen, dass nach dem Abend Melken sich fast das ganze Dorf auf die Suche gemacht hat. Hjalmar will antworten, aber seine Stimme versagt. »Wo hast du denn Tore gelassen?« fragen die Männer. Er bringt kein Wort heraus. Die Männer wechseln Blicke. »Was ist passiert?« fragt Johannes. »Jetzt sag schon, Junge, wo hast du deinen Bruder gelassen?« Hjalmar schaut zum Wald hinüber. Die Männer wissen nicht, was sie davon halten sollen. Kann der jüngere Bruder in ein Moor geraten sein? »Jetzt bringen wir dich nach Hause«, sagt Hugo Forsch und legt Hjalmar die Hand auf den Kopf. »Über alles andere reden wir später.«
Ich heiße Vilma Persson. Ich bin tot. Ich weiß noch nicht so recht, was das bedeutet. Hjalmar Krekola kniet auf seinem Hofplatz und drückt sich Schnee ins Gesicht. Er will nicht mehr daran denken. Will überhaupt nicht denken. Es reicht jetzt, sagt er zu sich. Ich sehe nach Annie. Sie liegt im Bett auf der Seite und schläft. Ihre Kleider hat sie ordentlich über einen Stuhl gehängt. Sie schläft mit einer Hand unter der Wange. Die Hand ist wie eine Schale, in der ihr Kopf ruhen kann. Die andere offene Hand liegt auf ihrem Brustkorb. Sie erinnert mich an den Fuchs, wie der sich für die Nacht zusammenrollt, sich in sich selbst aufrollt, sich mit seinem eigenen Schwanz wärmt. Die Polizistin Anna Maria Mella liegt wach in ihrem Schlafzimmer. Ihr Mann hat ihr den Rücken zugedreht und schnarcht. Sie fühlt sich einsam und kann sich nicht wie der Fuchs selbst wärmen. Sie wäre froh, wenn er sie jetzt in den Arm nehme, damit sie nicht so hilflos und wütend sein müsste. Heute hatte das Leben sich gegen sie verschworen. Ich setze mich auf ihre Seite des Bettes, lege die Hand auf ihr Herz. Sie entspannt sich und schläft ein.
Sonntag, 26. April. Am Sonntag rief ein Mann auf der Wache von Kiruna an und behauptete, Informationen über die beiden Jugendlichen zu haben, die am Vorabend in den Nachrichten zu sehen gewesen waren. Er stellte sich als Göran Silfosch vor. »Sie haben für das SMHI irgendwelche Messungen im Fluss gemacht. Das haben Sie erzählt, als Sie zum Café bei uns waren.« »So nette junge Leute. Ich wusste nicht, dass Sie verschwunden waren. Wir waren im Ausland, als es passiert ist.« »Sie waren zum Café bei Ihnen? Was haben Sie gesagt?« »Tja, nicht gerade viel. Was hast du gesagt?« »Was? Nein, nicht Sie. Meine Frau hat... Sie sagt, die beiden hätten den See ausgelotet. Ich habe sie gestern Abend im Fernsehen sofort erkannt. Sie sah ja ein bisschen gefährlich aus mit diesen kleinen Speeren durch die Augenbrauen. Können Sie versuchen, sich daran zu erinnern, was Sie über den See gesagt haben? Wollten Sie da tauchen? Wissen Sie das?« »Nein. Sie wollten wissen, ob ich in dem See angle.« »Und Sie haben gesagt?« »Ja. Und sonst noch?« »Naja, wir haben wohl über das Angeln geredet. Ich habe von einer besonderen Stelle erzählt, wo der Fisch meistens beißt. Ich dachte, Sie wollten vielleicht angeln. Wir machen immer Witze über diese Stelle mitten im See, dass da bestimmt ein Meteorit oder ein großer Stein liegt. Irgendwas, wo der Fisch sich verstecken kann, denn genau da beißt er am besten. Aber Sie wollten nicht angeln. Moment, jetzt kann ich nicht hören, was Sie sagen. Jetzt redet meine Frau wieder.« »Nicht hören, was ich sage«, dachte Anna Maria. »Ich sage doch gar nichts.« »Was?« rief Göran Silfosch am anderen Ende der Leitung seiner Frau zu. »Warum sollte sie das interessant finden? Und dann rede doch selbst mit ihr.« »Was denn?« fragte Anna Maria. »Ach, sie redet über die Tür zu unserem Holzschuppen, dass irgendwer die im Winter geklaut hat.« Anna Marias Herz legte einen Schlag zu. Sie dachte an die grünen Farbreste, die Pochjanen unter Vilma Perschons Fingernägeln gefunden hatte. Was für eine Farbe hatte diese Tür? Fragte sie. Schwarz, antwortete Jordan Silfosch. Die war außen schwarz und innen war sie grün. Warum wollen Sie das wissen? Anna Maria holte tief Luft. Jetzt. Verdammt, jetzt ging es los. »Gehen Sie nirgendwo hin«, rief sie ins Telefon. »Ich komme sofort. Wo wohnen Sie?«